Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst, sie verstehen möchtest. Und ganz egal, ob du am Anfang deiner Beratungspraxis stehst, noch in Ausbildung steckst oder schon langjährige Erfahrungen im Bereich systemische Beratung, systemischer Therapie hast, dieser Podcast richtet sich an dich und wir laden dich mit diesem Podcast ein, deine Beratungsgespräche auf das nächste Level zu bringen und die Systemtheorie hier bunt zu malen, dir immer wieder neue Impulse zu diesem Thema mit an die Hand zu geben. Und in dieser Podcast-Folge geht es noch einmal um unseren Podcast-Geburtstag. Vielleicht hast du das aus den letzten Folgen mitbekommen, dass im Juli ein Live-Event zu unserem 5. Podcast-Geburtstag stattgefunden hat. Wow, seit 5 Jahren gibt es jetzt bereits schon Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Danke nochmal an alle, die uns gratuliert haben und die bei diesem Live-Event dabei waren. Und mit dieser Podcast-Folge veröffentlichen wir Live-Mitschnitte dieses Podcast-Geburtstagsabends. Und wir haben Menschen eingeladen, diesen Podcast ebenso mitzurahmen. Und so wirst du in dieser Podcast-Folge auch eingeladen, eine Wahrnehmungsübung mitzumachen. Und an diesem Abend hat ein Live-Interview stattgefunden. Auch dieses darfst du hier genießen. Wir wünschen dir ganz viel Freude mit dieser Folge zu unserem Podcast-Geburtstag.
Vor 5 Jahren hatten wir die Idee, einen Podcast ins Leben zu rufen. Und Jessica hat Kontakt zu mir aufgenommen und ich erinnere mich sehr gerne an diese ersten Aufnahmen von bei mir im Wohnzimmer. Wir sitzen beide vor einem Mikrofon. Wir haben ausgewählt, was wird die Intro-Musik sein. Und auch mit der Idee oder Hoffnung, dass sich vielleicht ein paar Menschen für systemisches Denken begeistern lassen. Und heute, 5 Jahre später, sind daraus 135 Podcast-Folgen geworden. Über 4000 Menschen, die unseren Podcast abonniert haben. Und Monat für Monat hören mehrere tausend Menschen zu. Und ja, für uns steckt hinter diesen Zahlen stecken Menschen, die sich Zeit genommen haben, zuzuhören, vielleicht auch die ein oder andere Idee mitgenommen haben oder den Gedanken, der für die Beratungsgespräche später vielleicht einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht. Und lese hier gerade schon Aufrufe des Podcasts. Die Podcast-Aufrufe seit Beginn eures Podcasts, hätte ich auch gesagt. Vielleicht habt ihr auch so oft gelacht während des Podcasts. Danke. Die meisten Aufrufe einer Podcast-Folge. Danke fürs Teilen. Es sind die Downloads und Streams. Und ich glaube, da sind Jessica und ich uns sehr ähnlich. Ich war in Mathe oder bin in Mathe auch nach wie vor und mit Zahlen nicht so affin. Aber das ist über 500.000. Und ich finde das so krass, diese Zahl, als ich die heute nochmal gelesen habe in Vorbereitung. Und gleichzeitig beschreibt diese Zahl irgendwie nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was in den letzten 5 Jahren daraus entstanden ist. Ganz viele Gespräche zwischen Jessica und mir, Vorbereitungen, Schneiden, Podcasts, Interviews, Dinge wieder verwerfen, ganz viele Lacher, spontane Ideen kurz vor den Aufnahmen, doch Dinge wieder rausnehmen. Auch die Frage, Jessica, die du mir manchmal gestellt hast, können wir das so rausbringen? Und ich würde sagen, hinter allem steckt die Freude daran, systemisches Denken mit anderen zu teilen. Und für alle, die mich noch nicht kennen hier in diesem Raum, ich bin die Stimme, die sonst am Anfang jeder Folge, begrüßt und erzählt, was die Hörenden erwartet. Und auch heute darf ich dich hier zu Beginn mitnehmen und die Menschen vorstellen, die diesen Abend heute hier mitgestalten. Denn zwei systemische Kolleginnen bringen heute ihr Leuchten hier in diesen Zoom-Raum. Und das ist einmal Leonie Schlee. Vielleicht kennt ihr sie aus der Podcast-Folge 117. zum Thema Selbstführung in der Selbstständigkeit. Und Leonie hat einen Master of Science in Wirtschaftspsychologie und Beratung, systemischer Coach und über 10 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmens- und Führungsrollen. Und Leonie macht heute eine Wahrnehmungsübung mit uns, bei der die Profis, also du, mal bei dir einchecken kannst. Und dann ist hier heute noch Nele Seert zu Gast. Nele ist Diplompsychologin, Sexualtherapeutin, Paar- und Beziehungstherapeutin, systemische Therapeutin, Kolumnistin, Autorin und TV-Psychologin und Dozentin. Und als Beziehungsexpertin reden wir heute mit ihr gemeinsam über Paartherapie, langlebige Beziehungen und vielleicht auch Sex. Und dann möchte ich dich einmal vorstellen, Jessica, denn auch du wirst hier heute den Raum maßgeblich mitgestalten, hast ganz wunderbare Dinge vorbereitet, denn ohne dich würde es diesen Podcast nicht geben. Jessica ist systemische Beraterin, Therapeutin, Supervisorin und Coach und seit über 20 Jahren begleitet Jessica Menschen mit systemischen Ansätzen und ihr Herzensanliegen ist es, systemisches Wissen weiterzugeben, damit systemisches Denken und Handeln immer mehr Beratungsgesprächen einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht. Und neben all diesem, was ich gerade gesagt habe über Jessica, bist du für mich noch viel mehr als diese professionelle Beschreibung, denn unsere gemeinsame Geschichte begann und ich habe heute überlegt, ich glaube sowas wie 2016, 2017, also rund vor 10 Jahren, als ich ja, Studentin an der HWK war und das Seminar Systemische Beratung besucht habe bei Jessica. Und ja, auch damals hast du mich schon mit deinem Wissen und wie du Räume hältst und das Wissen vermittelst sehr ja, beeindruckt. Und ich würde sagen, über die Jahre sind wir so aus diesem Verhältnis von Studentin und Dozentin ja, irgendwie weiter und anders zusammengewachsen. Du hast mich dann gefragt, ob ich bei deiner Gründung deines Unternehmens Flowpunkt den Raum eröffnen darf mit Klavierspielen und auch dieses Angebot habe ich gerne angenommen und irgendwie haben sich unsere Wege ja immer wieder auch gekreuzt. Es gab eine Phase, wo wir weniger verbunden waren, dann wieder intensiver und ich würde sagen, seitdem es den Podcast gibt, gibt es keinen Monat, wo wir nicht in Kontakt sind. Also wir sind einfach seit super, super langer Zeit, vor allem seitdem es den Podcast gibt, in Kontakt miteinander. Und für mich, ja, siehst du das Potenzial in Menschen, ohne dass die Person vielleicht selbst schon sieht, ja, was in ihr steckt. Das durfte ich auf jeden Fall aus unserer Begegnung, miteinander erfahren. Und du verkörperst für mich das systemische Denken und Handeln mit jeder Zelle deines Körpers. Und wenn du die Podcast-Folge 2 davor gehört hast, wo wir darüber gesprochen haben, wo wir nach 5 Jahren immer noch nicht müde sind, habe ich auch sowas geteilt wie, dass dieser Podcast für mich wie eine Weiterbildung ist, die ich seit 5 Jahren besuche. Und jetzt stehen wir heute hier und ich möchte dir, Jessica, von Herzen Danke sagen, dass du mir auch den Raum gegeben hast, mich einzubringen und für deine Inspiration, deine Ideen, deine Leidenschaft für das systemische Denken und Handeln und uns alle hier auch irgendwie miteinander verbindest und dass du auch nicht aufgehört hast, neugierig zu sein und diesen Podcast auch weiterzuentwickeln mit unterschiedlichen Formaten. Und ich bin unglaublich dankbar für diese Reise, fachlich und auch menschlich. Und gleichzeitig sehen wir heute alle, die hierher gekommen sind, also auch dich als Gast und jede Person darf sich hier einbringen, wenn du das möchtest. Und uns ist wichtig, dass dieser Abend vor allem das sichtbar macht, was den Podcast über all die Jahre getragen hat, nämlich die Verbindung zwischen uns, die Resonanz, die dabei entsteht und die Freude am gemeinsamen Entdecken. Und ja, Jessica nimmt dich in systemische Impulse auf sehr lockere Art und Weise hier heute Abend mit. Und wir werden ja gemeinsam eintauchen. So schön, dass du da bist.
Ach, Theresa, das war das 136. Intro, was du jetzt hier gesprochen hast. Das klingt im Gegensatz zu der Zahl, die du in den Chat geschrieben hast, irgendwie wenig. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Stunden das sind, Eine der letzten Podcast-Folgen hat den Rekord gebrochen. 3 Stunden 41 ist die lang mit der wunderbaren Sarah Jelinek. Und alter Schwede, wie viele Stunden könnt ihr mir zuhören und wie viele Intros habt ihr schon von Theresa gehört? Heute das 136. Ich finde das sehr witzig, dass wir beide hier mit Zahlen anfangen, weil das ist sonst etwas, was ich immer sehr gerne beiseite schiebe. Aber wir kommen vielleicht später auch noch mal dazu. Ich habe in den sozialen Medien geschrieben, Leute, ich möchte das Mikrofon gerne umdrehen, weil ich kann ja immer reden. Aber ich liebe es so sehr, auch zuzuhören und zu hören, was dich beschäftigt. Und es wäre mir eine große Freude, wenn wir den Chat heute ein bisschen zum Glühen bringen, wenn du den Chat nährst, auch mit deinen Gedanken und Ideen. Und wenn wir sogar vielleicht die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen, weil ich weiß von unseren beiden Gästinnen, dass sie sprechen werden. Aber alle anderen sind auch ganz herzlich eingeladen zu sprechen. Und das, was wir vielleicht später noch gebrauchen können und was vielleicht für dich ein bisschen langweilig ist, aber für mich immer noch nicht, auch nicht nach 5 Jahren. Ich würde super gerne wissen, wo treibst du dich gerade rum? Und wenn du mal in den Chat schreiben könntest, wo du gerade bist, dann würde mich das sehr freuen. Ich weiß, dass einige von euch auch im Urlaub sind. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich auch überrascht werden. Allein am Strand in Dänemark. Sehr schön. Und mal wieder das Wort Hildesheim im Chat. Danke, danke, dass ihr das teilt. Und ich mag sehr gerne die Menschen würdigen, die sich heute das allererste Mal in so einen Zoom-Raum mit mir und Theresa getraut haben. Schreib doch super gerne mal eine Eins in den Chat, wenn das hier heute dein allererstes Mal ist. Ah, wie cool! Ich freue mich auch über die, die schon mehrmals hier waren, aber ich finde, so eine Premiere ist echt immer was Besonderes. Welcome Corinna, hallo Anna, hallo Jana und hallo Nages. Rebecca ist heute auch das erste Mal da. Nele und ich haben noch nie miteinander gesprochen, aber das wird sich gleich ändern. Und das ist für mich einfach so cool. Ihr könnt heute live dabei sein, wie sowas losgeht. Ein bisschen dürfen wir uns noch gedulden. Denn ich würde sehr gerne zunächst an Leonie abgeben. Leonie hat eine Auflage bekommen von mir, und die Auflage war, bitte bring was für systemische Profis mit und es soll was mit 5 zu tun haben. Wieso jetzt die 5, könnt ihr euch vielleicht selber noch ein paar Hypothesen zu bilden. Leonie, und du hast gesagt, okay, das mache ich und damit würde ich sehr gerne an dich abgeben.
Super, vielen Dank. Ja, hallo alle zusammen, auch von mir. Genau, 5. Da musste ich natürlich direkt darüber nachdenken. Also ich habe überlegt, was ich machen kann, vielleicht so als Einstieg und auch ja, um anzukommen nochmal in diesem Raum und sich mal kurz mit sich selbst zu verbinden. Und dann musste ich an die Übung der 5 Sinne denken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Vielleicht habt ihr die schon mal gemacht, also so die Konzentration, die Aufmerksamkeit auf die 5 Sinne richten. Und das würde ich jetzt total gerne mit euch machen. Genau, also bevor wir beginnen, sucht ihr, wenn möglich, gerne eine bequeme Sitzposition. Entweder auf dem Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt, oder am Strand sitzt ja auch jemand. Ich habe mich noch gefragt, ob Julia wohl auch am Strand sitzt oder ob das. Nein. Okay. Das ist einfach nur ein schöner Hintergrund. Sehr gut. Genau, es geht jetzt erstmal gar nicht darum, irgendwas weiterzumachen. Setzt euch ganz bequem hin. Es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie zu entspannen oder einen bestimmten Zustand zu erreichen. Es geht einfach darum, jetzt bewusst in diesem Moment zu sein, im Hier und Jetzt anzukommen. Und wenn es sich für dich stimmig anfühlt, dann kannst du sehr gerne deine Augen schließen. Wenn du sie lieber geöffnet lassen möchtest, dann richte deinen Blick sanft auf einen Punkt vor dir. Nimm zunächst einen ruhigen Atemzug ein und wieder aus. Und noch einmal ein und aus. Du musst deinen Atem nicht verändern. Nimm einfach wahr, wie er jetzt gerade ist. Als erstes richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir sehen. Das heißt, wenn du deine Augen gerade geschlossen hast, dann öffne sie noch mal ganz kurz. Schau dich gerne mal in Ruhe um in dem Raum, in dem du gerade sitzt oder am Strand, wo auch immer du gerade bist. Und nimm gerne mal 5 Dinge wahr, die du sehen kannst. Vielleicht sind es Farben, Formen, vielleicht ist es ein Licht, ein Schatten oder kleine Details, die dir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen waren. Lass deinen Blick gerne ohne Eile einfach mal durch den Raum wandern. Wenn du 5 Dinge mindestens wahrgenommen hast, dann darfst du dich gerne wieder bequem hinsetzen und die Augen schließen. Nun lenke deine Aufmerksamkeit gerne auf das, was du hören kannst. Welche 4 Geräusche kannst du wahrnehmen? Vielleicht hörst du gerade Stimmen irgendwo aus dem Nachbarraum oder das Summen eines Geräts. Vielleicht hörst du auch noch die Vögel zwitschern oder den Wind oder vielleicht auch einfach die Stille zwischen den Geräuschen. Versuche nicht, etwas Bestimmtes zu hören, sondern nimm einfach wahr, was bereits da ist. Als nächstes richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Welche 3 Berührungen oder Empfindungen kannst du gerade spüren? Vielleicht bemerkst du den Kontakt deiner Füße mit dem Boden oder die Sitzfläche unter dir oder vielleicht auch die Kleidung auf deiner Haut. Nimm wahr, ohne etwas verändern zu wollen. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Geruchssinn. Welche 2 Gerüche kannst du wahrnehmen? Vielleicht riechst du den Raum, vielleicht aber auch frische Luft, vielleicht auch noch den Geruch eines Kaffees, den du dir gerade noch zubereitet hast. Oder vielleicht bemerkst du auch, dass gerade kaum ein Geruch wahrnehmbar ist. Auch das ist völlig in Ordnung. Zum Schluss richte deine Aufmerksamkeit einmal auf deinen Mund. Welchen Geschmack kannst du gerade wahrnehmen? vielleicht den Nachgeschmack eines Getränks oder einer Mahlzeit. Vielleicht schmeckst du aber auch einfach nur Neutralität. Auch hier gibt es nichts zu bewerten. Nimm einfach wahr, was gerade da ist. Nimm nun noch einmal einen ruhigen Atemzug. Spüre für einen Moment, wie du jetzt hier sitzt. Vielleicht bemerkst du, dass deine Gedanken etwas ruhiger geworden sind. Vielleicht ist aber auch gar nichts anders als zuvor und beides ist mal wieder völlig in Ordnung. Achtsamkeit bedeutet eben nicht, einen bestimmten Zustand zu erreichen. Sie bedeutet, den gegenwärtigen Moment bewusst wahrzunehmen, ohne zu urteilen. Wenn du soweit bist, dann nimm gerne noch einen tiefen Atemzug ein. Und wieder aus. Und kehre gerne mit der Aufmerksamkeit wieder zurück in diesen wundervollen Raum.
Danke, Leonie.
Sehr gerne.
Ich habe gesagt, ich drehe das Mikro um, ihr dürft sprechen. Möchte gerade jemand das Wort ergreifen und hier irgendwas sprechen? Und wenn es nur ist, um hinterher zu sagen, ich habe schon mal in einem Podcast gesprochen. Ist da jetzt gerade irgendwas, was raus darf?
Ich möchte sprechen. Hört ihr mich gut?
Anne, wir hören dich wunderbar.
Ja, ich möchte einfach nur nochmal Danke sagen. Danke für deinen Podcast. Der hat mich immer wieder so schön bereichert. Ich muss das jetzt einfach jetzt schon mal loswerden, weil ich weiß nicht, ob ich nachher noch weggerufen werde hier im Urlaub. Und ich wollte einfach sagen, dass mich der Podcast ganz oft berührt und einfach auch, ja, fachlich auch weiterbringt. Und das wollte ich einfach nochmal sagen, dass das großartig ist und ich über den Podcast ja erst zu dir gelangt bin, so richtig in die Community und so weiter. Also das war mein Door-Opener und so toll. Ja, mach weiter so, bitte.
Sehr cool, sehr cool. Danke, Anne, dass du hier spontan das Wort ergreifst. Und wenn ihr wirklich sagt, ich würde auch gerne den Podcast irgendwann mal als meinen Door-Opener bezeichnen, aber dann habe ich Jessica so richtig kennengelernt. Wir wissen ja, im Systemischen gibt es kein richtig oder falsch. Also so richtig werdet ihr mich eh nicht kennenlernen. Das hat auch was mit eurem Wahrnehmungsfilter zu tun. Aber Leute, mir würde es eine große Freude sein, wenn wir uns treffen. Ich habe Charlene gebeten, mal einen Link in den Chat zu hauen. Charlene, das hier ist jetzt, das ist jetzt hier die Stelle. Und wenn ihr Bock habt, dann verabredet euch super gerne mit mir. Entweder weil ihr Bock geschrieben habt oder weil ihr sagt, ich würde gerne noch mehr von dir erfahren, lernen. Ich möchte wie Anne auch in die Community kommen. Kommt doch einfach mal vorbei und wir quatschen. Jetzt freue ich mich sehr über Dr. Nele Seert. Nele, schön, dass du da bist. Ich habe über dich einiges rausgefunden, auf deiner Website. Da gibt es ja seitenlange Beschreibungen, was du so alles machst. Finde ich super inspirierend und denke mir so, oh, ich glaube, ich arbeite auch mal wieder an meiner Liste. Du hast ein Buch geschrieben, das steht ja auch immer noch auf meiner Liste. Das Buch heißt Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. Und du hast einiges zu sagen zum Thema Beziehungen, Theresa hat vorhin gesagt, vielleicht sprechen wir auch über Sex. Ich weiß nicht, worüber wir sprechen. Und ich habe einen Satz von dir gehört, mit dem würde ich gerne einsteigen, nämlich, wir führen Beziehungen, weil wir die Sehnsucht nach etwas Unerfülltem in uns tragen. Und dafür nutzen wir egoistischerweise eine Beziehungsperson. Was würdest du gerne dazu sagen?
Das stimmt, würde ich gerne dazu sagen. Ja, hallo erstmal. Vielen lieben Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch auch von mir nochmal an dieser Stelle für das, was ihr so auf die Beine gestellt habt. Die letzten 5 Jahre. Das ist, wenn man das so in Beziehung anschaut, habt ihr jetzt gerade die Grenze in eine Langzeitbeziehung. Genau, also von kurz in eine Langzeitbeziehung. So von herzlichen Glückwunsch dafür. Und ja, ich stehe da weiterhin hinter. Das ist so ein bisschen so von Jürg Willi. Der hat ja, kommt ja eigentlich aus dem Tiefenpsychologischen und ist nachher auch so ein bisschen systemisch geworden. Das ist immer die Frage, wozu verlieben wir uns? Und wir verlieben uns eben, weil wir eine Sehnsucht haben nach einer Erfüllung. Also beispielsweise unsere Beziehungsperson kann etwas, was ich noch nicht kann. Entweder will ich das darüber lernen oder ich muss es dann nicht lernen, wenn mein Gegenüber das schon kann. Dementsprechend ist PartnerInnenwahl meistens hoch egoistisch. Und dementsprechend, was immer so die Frage ist, ne, weshalb finde ich irgendwie jemanden toll? Weil ich mir etwas davon verspreche. Also meinen nächsten eigenen Entwicklungsschritt. Und das erklärt auch, warum man in Beziehungen irgendwann so maßlos enttäuscht ist. Weil entweder habe ich es nicht hingekriegt mit diesem Entwicklungsschritt oder ich habe mich weiterentwickelt und möchte jetzt was anderes und verdammt nochmal, meine Beziehungsperson will immer noch das Alte. Und dann geht es ja erst so richtig los. Also insofern, ja, würde ich da immer noch dem total zustimmen. Und unter der Brille, sich das anzugucken und Beziehungen anzugucken, macht auch Freude. Also ne, wenn wir uns jetzt mal selber überlegen, was habe ich mir, also ne, die letzte Beziehung oder die aktuelle Beziehung, oder wenn ich eine Beziehung mir ersehne, was verspreche ich mir eigentlich davon? Oder was habe ich mir davon versprochen? Und ist es eingetroffen? Und wie bin ich mit dieser ersten Enttäuschung, gefolgt von vielen weiteren meistens, aber wie bin ich mit dieser ersten Enttäuschung umgegangen? Und habe ich dann dafür gekämpft oder habe ich wen beschuldigt? Fand ich mich doof? Fand ich die andere Person doof? Ja, und das sind so ganz spannende Dinge, wenn man sich so mit Paar- und Sexualtherapie auseinandersetzt.
Ja, jetzt sind hier einige Paartherapeutinnen, du sagst, habe ich auch über dich gelesen, gar nicht mehr so gerne Paartherapie, sondern lieber Beziehungstherapie. Das würde ich vielleicht sehr gerne aufgreifen, weil ich bin ja so ein Sprachjunkie. Ich möchte, dass es immer alles ganz cool beschrieben wird und differenziert und so. Ich glaube, was die Differenzierung angeht, da haben wir auch so ein paar gemeinsame Vorlieben. Ich habe jedenfalls irgendwo über dich gelesen, dass du sehr differenziert basiert arbeitest oder so. Vielleicht ist das nicht das passende Wort. Aber wenn du hier heute Abend für die Menschen, die hier alle mit Menschen arbeiten und die systemisch Denkenden gehen alle davon aus, dass wir immer in Beziehung sind. Also nicht nur Liebesbeziehungen oder sexuelle romantische Beziehungen, sondern eben Beziehungen. Was ist so etwas, wo du sagst, das würde ich den Profis hier heute Abend total gerne mitgeben?
Ich glaube tatsächlich, die Ambivalenz, nicht nur differenzierungsbasiert zu arbeiten, sondern auch bindungsorientiert und da diese zwei Beine zu haben und zu gucken, was brauchst. Wenn wir, da sind wir so ganz klassisch so bei den Grundbedürfnissen, auch bei Nähe und Autonomie, ne? Wenn ich nur ausschließlich autonom bin, dann ist es ganz schwer, in Beziehung zu gehen. Und ich kann sehr, sehr verkleben, wenn ich nur in Bindung gehe. Und das ist, finde ich, gerade wenn man so systemisch schaut und sagt, wir wollen Unterschiede machen, dann ist ja gerade die Frage, wenn jemand schon sehr differenziert ist, dann noch weiter zu differenzieren, ist dann die Frage, ob es nicht mehr von demselben ist. Das ist ja ähnlich, wenn wir so eine Grunddiskussion haben. Und ich habe beispielsweise, als ich dieses Buch geschrieben habe, sind bei mir, weil ich ja eine Praxis ja seit 12 Jahren habe, die für selbstzahlende Personen ist. Und das ist ja sowieso schon etwas, wo wir so diese gut situierte, halbwegs gebildete Mittelschicht haben, hochkognitiv.
Und dann habe ich gemerkt, nachdem ich das Buch geschrieben habe, oh Gott, jetzt kommt noch mehr davon. Und ich dachte so, man muss immer aufpassen, was man in das System reingibt, weil dann kommen entsprechend die Leute auch, die dann eben so eine Vorstellung haben, so diese Erwartung. Wenn jemand ein Buch geschrieben hat, ist sie schlauer als andere. Oder wenn die mal im Fernsehen gewesen ist, ist sie schlauer als andere, was natürlich mitnichten der Fall ist. Man kennt nur bestimmte Leute. Aber das heißt, da ist eine gewisse Erwartung und dann kommen bestimmte Menschen. Und da habe ich gemerkt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so will, was so gerade hier passiert. Und dann habe ich mir schon mal vorgenommen, ich glaube, ich sollte kein zweites Buch schreiben, weil das ist nicht so die Richtung, wo ich hin wollte. Und ich habe mich dann im Endeffekt entschieden, dann doch die Approbationsausbildung zu machen und dann so mit gesetzlich Versicherten wirklich psychotherapeutisch zu arbeiten, weil dann mache ich noch wirklich noch mal einen Unterschied. Aber spannend ist eben so für die so eine selbstzahlende Praxis, dass einfach auch, wenn Menschen kommen, die gerade sehr, sehr, also so komplett schon durchgearbeitet haben von der Systemik her oder selber auch systemische BeraterInnen sind oder Coaches sind, wenn ich dann mit denen wieder systemisch arbeite, mache ich ja wieder mehr von demselben. Das heißt, wenn ich dann ganz klassisch verhaltenstherapeutisch was mache, bin ich ja wieder Systemikerin, obwohl ich eigentlich nicht Systemik anwende. Das finde ich immer so, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, um eben einen Unterschied zu machen, ne? Damit wir nicht immer mit dem Kopf gegen selbe Fenster rennen.
Schön, ne? Ich finde es einfach super, wenn ich diesen Satz nicht immer sagen muss. Nele, danke, dass du ihn jetzt schon zweimal gesagt hast. Dann denke ich mir, dann ist er im Raum, ohne dass ich ihn aussprechen muss. Was sind so deine Hypothesen? Wieso ist das manchmal so schwierig mit den Beziehungen?
Also ich glaube, der Grundstein, also wenn wir sozusagen, also das eine, glaube ich, was wir als Vorteile haben als SystemikerInnen, dass wir ja sozusagen das System auch mitdenken und dass gerade, finde ich, es an uns ist in der heutigen Zeit, das System noch weiterzudenken, dass wir eben nicht nur, ne, so Kybernetik erste und zweite Ordnung, es geht ja nicht nur darum, dass ich als Therapeutin oder ich als BeraterIn einen Einfluss habe auf das, was in der Praxis oder im Gespräch passiert, sondern wir wissen ja auch Wechselwirkungszusammenhänge mit Familie, mit FreundInnen, ne? Also beispielsweise, wenn man irgendwie am Anfang fragt, hey, welche von Ihren FreundInnen findet das gut, dass Sie hier sind und wer findet das nicht so gut? Also allein schon da ja schon wieder zu gucken, was macht das da für einen Unterschied? Und ich glaube, wir als SystemikerInnen haben eine gute Chance, das Ganze noch weiterzudenken. Wie ist es gesellschaftlich? Wie ist es kulturell? Dass wir auch sozusagen, ne, schauen irgendwie, was hat das System für einen Einfluss? Und das sollten wir eben ganz besonders, finde ich, auch machen in der heutigen Zeit, dass wir das noch größer fassen, weil das ist eigentlich, sind wir prädestiniert dafür, dass wir das noch mehr reinbringen. Also dass wir System ne, nicht enden lassen, wenn die Familie endet, sondern dass wir es insgesamt weiterfassen. Und ich glaube, wenn schwierig ist tatsächlich eine Beziehung, weil wenn wir in unseren Breitengraden groß werden, dann haben wir als Kind, wenn wir zum ersten Mal in Beziehung gehen, ja nie gelernt, selbst mitzugestalten. Also abgesehen von Trotzphase und wir wollen gerne mitgestalten. Aber im Endeffekt müssen wir uns dem ja fügen, was andere wollen. Das heißt, ich glaube, das ist ein großer Nachteil, dass wir als Kinder, aber was ja nicht anders auch geht, nicht mitgestalten können und dann nachher eben auch davon ausgehen, möglicherweise, dass eine andere Person sich ändert, ist für uns natürlich auch einfacher, aber da haben wir keine emotionale Arbeit damit. Also ich stimme aufgrund meiner eigenen Faulheit da auch durchaus zu. Es wäre unglaublich schön, wenn das möglich wäre. Aber wenn man sich so anguckt, dass man als kleiner Steppgen irgendwie zu Hause Schwierigkeiten hat, man rennt weg, weil man in diesem System nicht sein möchte, dann kommt die Polizei und bringt einen wieder zurück. Also man hat gar keine eigene Entscheidungsgewalt. Und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen, das lähmt uns auch und macht uns auch handlungsunfähig, dass wir ganz vieles erstmal neu lernen müssen, wenn wir später selber in Beziehung gehen, weil wir dann mitgestalten auf Augenhöhe und das kennen wir möglicherweise vorher nicht. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Deshalb auch zu gucken, ne, was bringt unser System mit und was ist das, was wir jetzt neu lernen können. Und ich glaube, das haben wir gar nicht so bewusst auf dem Zeiger. So, wie viel Ideen und implizite Annahmen wir so mitbringen und welche Herausforderungen wir haben, da sind wir, glaube ich, gar nicht so gut vorbereitet unbedingt.
Ja, cool. Völlig unabgesprochen, aber genau darum geht es gerade beim Monatsthema im Flow Space, um das Thema Annahmen und was liegt denn eigentlich so darunter? Ich frage mich halt häufiger und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn wir auf der einen Seite so die super kompetenten Profis sind, die den ganzen Tag Menschen beraten, coachen, therapieren und so weiter, und ganz schön viel für Menschen wissen,
Also im Sinne von Nichtwissen natürlich, im Sinne von Neugier, aber Prozesse richtig gut steuern können. So, was sind so deine Super-Hacks für den privaten Umgang mit Beziehungen?
Ich glaube, vom Prinzip ist es ähnlich das. Also ich finde das sowieso, ich mache mal den Bogen kurz ein bisschen weiter auf, ne? Wenn wir so über Paar- und Sexualtherapie oder Sexual- und Paarberatung sprechen, ich erlebe das, wenn ich ausbilde, das ist was, also wenn ich etwas über Zwangsstörungen lerne oder Zwangserkrankungen, um systemisch drin zu bleiben und nicht den Störungsbegriff zu nutzen, und ich selber damit keinen Bezug habe, dann kann ich recht emotionslos etwas lernen. Und ich finde, gerade so bei Paar- und Sexualtherapie oder Beratung ist es so, auch wenn wir selber keinen Sex haben, weil wir keine Beziehung haben oder ich bin asexuell oder was auch immer, wir haben immer einen Bezug dazu. Und deshalb ist es immer, ich erlebe das in den Weiterbildungen, dass man immer so zwei Schienen hat. Also einmal irgendwie, dass ich als beratende Person oder als Therapeutin Person, also was sozusagen lerne ich für Kompetenzen, für Theorien und für Interventionen und für Haltung. Und gleichzeitig läuft immer die private Ebene mit, wo man immer denkt, oh fuck, ah, so war das bei mir. Also es ist immer so eine Zwangsweiterbildung, die wir haben. Und alle, die, glaube ich, paartherapeutisch oder paarberatend arbeiten, kennen das auch, dass wir gezwungen werden, uns weiterzuentwickeln, auch wenn wir es gar nicht wollen, weil wir automatisch auch immer diesen Abgleich machen. Also ich will gar nicht, also wie viel habe ich über meine KlientInnen gelernt? Oder musste bei mir auch hingucken, weil ich gemerkt habe, da kommt bei mir selber ein Thema hoch. Das ist auf der einen Seite total toll, da muss man natürlich wieder aufpassen, dass es nicht kippt, dass ich nicht sozusagen von meinen KlientInnen mehr lernen möchte, weil ich eigentlich etwas für mich mache. Aber das ist die Herausforderung, aber auch die Chance, finde ich, gerade bei Sexual- und Paartherapie. Und dementsprechend würde ich tatsächlich auch sagen, es ist schwer, das auseinanderzunehmen. Also, weil das sind natürlich auch Dinge, die einem privat begleiten oder die einem eben auch auffallen. Und das hat sozusagen, das befruchtet sich gegenseitig. Es ist ja ähnlich wie die Thematik zu sagen, wie viel Privatperson darf ich als therapierende oder als beratende Person sein? Oder sozusagen, wie viel BeraterInnen oder Therapierende bin ich eben auch privat? Also da kommt ja auch in so ein Machtverhältnis, ne? Also alle, die eine Weiterbildung gemacht haben und die Beziehungsperson hat es nicht gemacht. Da haben wir ein Machtverhältnis, weil wir gewohnt sind, möglicherweise uns zu reflektieren, weil wir Erklärungsmodelle haben, weil wir eine Haltung haben und dadurch verschiebt sich das automatisch, diese Ungleichheit, um dann zu gucken, dass man das nicht nutzt, weil ich dann anfange, meine Beziehungsperson zu erklären oder ne, dann schiebt sich das irgendwie wieder recht hoch. Also insofern glaube ich, das würde ich, lange Antwort, kurzer Sinn, ich glaube nicht, dass man es gut trennen kann, sondern das ist, ja, das fließt so ineinander über. Oder was würden die anderen sagen?
Ja, danke, danke, dass du fragst. Es gibt einige Menschen, die zustimmend nicken. Und ich würde jetzt mal so eine Hypothese erster Ordnung in den Raum geben, nämlich dass, wenn du jetzt hier bist in unserem Live-Zoom und Nele so zuhörst, dann verfällst du in so einen Podcast-Modus. Denkst du, ah ja, so geht das. Ah, so höre ich ja zu. Ah ja, interessant. Und dann schaltet sich so wie dieser Modus des Konsumierens ein. Ich würde dich einladen, wenn du jetzt hier die Chance hast, jemand, der sonst im Fernsehen ist, mal hier zu haben. Was würdest du gerne fragen? Was würdest du vielleicht gerne mit Nele beschnacken? Was beschäftigt dich, wenn das jetzt hier eine interaktive Podcast-Folge ist? Anja, leg los.
Ja, ich würde gerne, hallo Nele und hallo ihr anderen,
Hallo.
ich würde gerne dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, Nele, aufgreifen. Also, dass quasi immer diese private Schiene mitläuft. Weil ich frage mich das ganz oft, wenn ich in meinen Sitzungen sitze und ich bekomme tatsächlich, ich glaube, überzufällig meine eigenen Themen überzufällig häufig präsentiert. Und gleichzeitig mag ich auch Herausforderungen, weshalb ich da nicht zu neige und sage, nee, kann ich nicht machen, will ich nicht machen und denke auch so, oh, das kann ich profitieren, weil es lässt sich ja einfacher die Probleme anderer lösen als die eigenen, sozusagen. Und ich frage aber, wo da diese Grenze ist, ne? Also zwischen, das ist jetzt sehr hilfreich, weil ich bin vielleicht da zwei Schritte voraus der Person und deshalb bin ich so nah dran und ich hatte auch dieses Erlebnis, ich war bei einem Thema so nah dran, dass dass das wirklich hilfreich war, weil ich habe mich damit so viel intrinsisch in meiner Freizeit beschäftigt. So viel würde ich mich für keinen Klienten mit einem Thema beschäftigen, nur wegen des Geldes. Und das war mega hilfreich. Und gleichzeitig denke ich, aber was ist, wenn ich nicht den Schritt weit genug voraus bin und wenn das miteinander verschwimmt oder wenn ich, man sagt ja auch, wenn man zu sehr reingezogen wird oder das zu sehr auf das eigene projiziert, dann ist es nicht mehr so sauber. Also ich weiß immer nicht, wo die Grenze ist. Da bin ich unsicher. Also ich sehe die Vorteile, aber ich sehe auch die Gefahren. Ich habe das Gefühl, ich fahre die ganze Zeit mit meinem Fahrrad an der Klippe und ich könnte die ganze Zeit abstürzen. Aber ja, so genau. Wie sieht es bei dir aus, Nele?
Ich fasse mal zusammen, weil sonst, wenn ich was sage und du sagst nachher, das war überhaupt nicht meine Frage, deshalb kläre ich das einmal ganz kurz.
Ja.
Das heißt, so ein bisschen zusammenfassend, einmal das, wenn du merkst, Mensch, irgendwie, das ist auch ein Thema für mich, wo setzt man die Grenze, dass das sozusagen trotzdem eine Dienstleistung bleibt? So ein bisschen. Und aber auch so, wenn man eigene Themen hat.
Ja, ich meine, also es ist, ich glaube, es ist, also die Frage ist, es ist, ich glaube, es kann ein Gewinn sein für den Klienten, weil ich sozusagen mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe und gerade mittendrin bin selber und vielleicht sehr viel mehr sehe als der Klient, der gerade noch so im Nebel rumtappt. Aber gleichzeitig ist es ja meine eigene Story. Ich muss ja ständig aufpassen, dass ich das nicht projiziere und nicht denke, ja, bei der Person ist das genauso wie bei mir, weil es muss ja nicht genauso wie bei mir sein. Ganz wahrscheinlich ist es sogar anders. Genau.
Ja, ich glaube, da hilft tatsächlich ausschließlich die systemische Haltung. Also, weil das ist so ein bisschen, das ist ja das sozusagen, was ja dieser Coaching-Szene sehr, sehr vorgeworfen wird. Ich habe ein Problem gehabt, ich habe für mich eine Lösung gefunden und meine Lösung ist jetzt die Lösung für alle. Und deshalb zeige ich dir in 5 Schritten, wie das geht. Und das berücksichtigt ja überhaupt nicht, dass jeder Mensch total individuell ist und ganz viele Sachen multiperspektivisch betrachtet werden müssen. Da brauchen wir eine Demut. Und ich glaube, wir müssen diesen inneren Schweinehund immer wieder einfangen, dass wir, also natürlich, also das eine ist ja unser eigenes Glücksgefühl zu sagen, oh, das habe ich schon, ah, super, und ich kenne diese Not, dass wir uns nicht verwechseln mit der Person, die uns gegenüber sitzt, sondern dass wir da immer noch wissen, multiperspektivisch, ich weiß nicht, was für dich die richtige Lösung ist. Und deshalb finde ich dieses Expertentum auch so unendlich wichtig, dass wir nicht normbasiert arbeiten, sondern dass wir es immer offen halten. Und also was ich manchmal mache, natürlich, wenn ich sage, also entweder war es wirklich eine andere Lösung von einer anderen Klientin, also es ist ja auch so ein Erforschen, ne? Also in der Verhaltenstherapie sagt man so ein geleitetes Entdecken, aber das machen wir ja auch zu erforschen, wie das irgendwie für die Person ist. Wir fragen ja viel nach, ne? Irgendwie, wie ist das? Haben Sie eine Idee? Haben Sie eine Vermutung, mit was das zusammenhängen könnte? Also was sind so die Erklärungsmodelle, die so da sind? Und wenn jemand überhaupt da keinen Bezug hat oder auch zu diesem inneren Erleben oder was macht es eigentlich mit mir, dann kann man beispielsweise das irgendwie erforschen und sagen, hey, so, ne, haben Sie ein Gefühl im Körper dazu? Wie könnte das dann heißen? Also ich kann ja versuchen, dann das sozusagen herzuleiten. Und ich finde es auch manchmal absolut adäquat, als Beispiel auch zu sagen, hey, ich weiß nicht, ob das für Sie passt, weil jeder Mensch ist anders, aber ich kenne irgendwie KlientInnen, für die war das und das hilfreich. Ich weiß aber nicht, wie war das für Sie? Und dann kann man, also das, da muss ich vorher aber auch klar machen, dass ich keine Expertin bin, sondern dass man mich in Frage stellt. Und nur weil ich was sage, heißt es nicht, dass es wahr ist, weil ich bin einfach keine Hellseherin. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das war für die eine Idee, also oder angenommen, ich würde Ihnen das und das vorschlagen. Wie geht es Ihnen damit? Also so hypothetische Fragen stellen, glaube ich, macht sehr viel Sinn. Und selbstverständlich sind auch durchaus manchmal meine eigenen Erfahrungen, die ich einer anderen Klientin unterjubel, verständlicherweise. So,
Ja, super.
aber
Ich sage auch manchmal, dass ein anderes Paar, also es muss ja nicht
ja,
immer ein anderes Paar gewesen
ein
sein oder
anderes
so.
Paar, also ich und genau. Ja,
Genau.
und ich glaube, das kommt da, also das kann ja als Idee auch möglich sein. Und ich würde da auch so ein bisschen intervisionstechnisch oder supervisionstechnisch ja auch gucken, woher habe ich das Bedürfnis, gerade eine schnelle Lösung zu bieten, dass ich das irgendwie nicht halten kann. Das ist ja auch wieder eine spannende Geschichte, weil man häufig selber, wenn man einen bestimmten Weg gelaufen ist, der auch leidvoll war, dann möchte man ungern in diesen Zustand wieder zurück und dann möchte man auch möglicherweise eine schnelle Hilfe sein und die Menschen da auch adäquat in ihrem Leid zu lassen, bis ein eigener Impuls kommt, weil die emotionale Arbeit hat immer unser Gegenüber und nicht wir. Und ja, das ist eine Herausforderung, Weil meistens fährt man es dann doch an die Wand, wenn man zu schnell ist, ne? Also, dass man, das ist ja auch die systemische Haltung zu sagen, ich möchte immer ein Stück langsamer sein als mein Gegenüber. Ich habe mir beispielsweise hier in der Praxis einen extra neuen Stuhl gekauft, weil ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Stuhl immer so einen Tick höher gesessen habe als mein Gegenüber. Das geht natürlich gar nicht, ne? Aus der systemischen Haltung. Und dann habe ich mir einen gekauft, der einmal exakt dieselbe Augenhöhe hatte und der so eine lange Sitzfläche hat, dass ich mich zurücklehnen muss. Also die Anstrengung, die ich brauche, um mich nach vorne zu lehnen, um aktiv zu werden, ist so groß, dass ich mich relaxed hinlegen muss. Das hat mir beispielsweise auch sehr geholfen, dass ich nicht zu engagiert dabei bin. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir unsere Themen wegschieben können. Auch zu wissen, dass die eigene Lösung nicht die andere ist, sondern gerade dieses Expertentum, individuelle Lösungen zu finden. Das ist aber immer der umständliche Weg. Und ich finde, wir dürfen auch versuchen, es einfacher zu machen. Also manche Leute sagen, das und das ist das Richtige. Oder die Norm, die gaußsche Normalverteilung sagt, so und so soll es sein. Also so, ne, welche Vorteile, welche Nachteile hat das, welche Auswirkungen hat das, dass wir, aber ich glaube schon, dass wir sowas anbieten dürfen. Aber wenn das das Einzige ist, was wir machen, glaube ich, dann wird es schwierig.
Ja, und immer dieses flexibel bleiben und sich nicht in die eigenen Hypothesen zu verlieben und so. Nee, also ich glaube, dann bin ich beruhigt, weil das kriege ich ganz gut hin, weil ich ja oft höre, nee, es ist nicht so. Und dann denke ich, ja, okay, das ist nicht so, dann guck mal weiter und dann ist was anderes. Ja, okay, das ist beruhigend. Ja. Danke. Cool.
Sehr
Danke,
gerne.
Anja. Ich dachte ja, ihr bestellt euch in diesem Zoom noch ein Buch, aber Nele sagt jetzt, ihr braucht einen neuen Stuhl. Also, okay, habt ihr gehört, oder? Um die Machtposition nicht weiter auszufüllen. Nele, du hast ein Wort gesagt, wo ich so denke, da fehlt mir jegliche therapeutische Neutralität, nämlich das Wort Demut. Weil viele Grüße an Gregory Bateson. Mein Großvater in Spee. ja, weil er gesagt hat, Demut ist eine der drei Grundtugenden, die wir brauchen in unserer Arbeit. Und ich finde, das ist ein bisschen sperriger Begriff, der wird auch in anderen Professionen benutzt und gleichzeitig finde ich das so wichtig, dass wir immer mal wieder uns auch vor Systemen verneigen und irgendwie sagen, ja, so habt ihr es euch kreiert, ich würdige das. Vielen Dank. Wer möchte noch was fragen oder was sagen oder so? Leider, eure Chance.
Ich kann ja ansonsten während der Zeit nochmal etwas sozusagen, also persönlich versus privat, etwas teilen, was so in meiner Laufbahn in den 12 Jahren, jetzt wo ich die Praxis habe, was mir so ein bisschen begegnet ist. Als ich angefangen habe, war ich sehr, sehr unsicher, weil ich nicht genau wusste irgendwie, oh Gott, wie mache ich denn das eigentlich? Oder was soll ich denn da machen? Das heißt, ich habe irgendwie bei mir, wenn man sich angemeldet hat, gab es immer so ein Anliegenfeld, damit ich vorher schon ungefähr wusste, worum es geht und damit ich irgendwie nochmal noch was nachlesen kann und so, weil ich das Gefühl hatte, boah, ich weiß das alles nicht. Also habe ich mir gewöhnt, so bestimmte Themen, also Affäre, ne? Also bei der Vermutung, bei der Entdeckung, nach der Offenlegung, bei irgendwie Entscheidungsprozessen. Ich habe immer so ein DIN A4-Zettel gehabt, weil das konnte ich notfalls rausnehmen und wusste immer, dass ich Fragen stellen kann, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Also ich habe sehr große Als Anfängerin habe ich sehr große Insuffizienzgefühle gehabt und habe dann dementsprechend eine gewisse Sicherheit gebraucht, um mich da so ein bisschen zu orientieren. Und dann kam so ein bisschen die nächste Phase, wo ich mich sicherer gefühlt habe, mich auch eher kompetent gefühlt habe, weil ich nicht mehr eine Vorbereitung brauchte. Da habe ich auch gemerkt, das ist so. Ich habe mich sicher gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt, das war nicht mehr wichtig. Ich habe gemerkt, Mensch, wenn die vorher was schreiben, bin ich viel mehr in meinem Kopf und dann habe ich gar nicht mehr so das, was die Leute erzählen. Also das heißt, es war eher hinderlich, wenn ich vorher schon wusste, worum es geht, weil ich da sozusagen so meinen Freischwimmer gemacht habe in der nächsten Phase. Und dann kam die dritte Phase, die mir sehr unangenehm ist, aber ich sage es trotzdem, dann kommt so die Überheblichkeitsphase. Ich weiß nicht irgendwie, ob man das, ne, wenn man das etwas schon länger macht, wo man das so das Gefühl hat, ah, das und das, es fallen so irgendwie 5, 6 Keywords, dann denke ich so, ah, okay, so und so und so. Und dann bin ich voll im Schubladendenken drin und weiß dann irgendwie innerhalb von kürzester Zeit und evaluiere gar nicht mehr so richtig oder gucke gar nicht mehr so richtig, was so eigentlich ist. Und da fährt man am meisten gegen die Wand, weil da kommt so ein Stillstand dann zustande. Und da sind wir dann nachher wieder doch irgendwie Kybernetik erster Ordnung, weil ich dann das Gefühl habe, ich weiß es besser und ich stelle mich dann doch wieder drüber. Also auf der einen Seite Seite so egomäßig kriegt man ein tolles Kompetenzgefühl und gleichzeitig merkt man, man verliert den Kontakt zum Gegenüber. Und da ist dann immer so die Frage, verliere ich irgendwie mein therapeutisches oder beratendes Dasein oder wie schaffe ich es wieder neugierig zu sein, wenn ich gerade glaube, ich weiß, worum es geht? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei mir ist das dann so, dass ich dann anfange, irgendwie nochmal eine Weiterbildung zu machen oder zu gucken, irgendwie, wo ich nochmal was vertiefen machen kann. Weil wir sind ja auch nicht gefeit davor, dass unser Gehirn sehr gerne Schubladen macht und einfache Erklärungen hätte. Und das fand ich für mich so ein bisschen spannend. Also gebe ich irgendwie das auf oder suche ich mir eine neue Herausforderung, dass man sozusagen also diese Phase, glaube ich, also wenn ihr gerade am Anfang sein solltet oder für diejenigen, die sind, ist normal und zu gucken, wie viel Sicherheit brauche ich, also es auch verkacken zu können, so dass man irgendwie sagt, okay, also ab wann ist man hilfreich, ne? Also ab wann darf ich Geld verlangen dafür irgendwie, was ich mache, ist ja auch häufig eine Frage irgendwie für den Anfang. Und ich finde da irgendwie so die Haltung zu sagen, Denken ist auch Arbeit. Also ich muss nicht produzieren und irgendwie die tollste, neueste Interventionsmaßnahme machen. Da aber eben auch zu gucken, es wird möglicherweise auch irgendwann eine Phase kommen, wo man das denkt, ah, jetzt weiß ich, worum es geht. Und dann ist es die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man das Gegenüber verloren hat. Sobald man weiß, man denkt, man weiß, worum es geht. Ich glaube, das ist die gefährlichste Denkkurve, die wir so haben als BeraterInnen.
Matthias Wagner von Kiebert würde sagen, wenn du in so einem Zustand bist, dann nimm eine Aspirin und warte, bis der Anfall vorbei ist. Den Spruch mag ich sehr gerne. Und ich glaube, dass wir einige hier im Raum und du und ich auch so ein Hack gewählt haben, nämlich andere Menschen auszubilden, weil ich so das Gefühl habe, ich habe ja immer so kluge Menschen in meinen Weiterbildungen, dass die permanent irgendwas in Frage stellen, dass die dann sagen, ja, kannst du das nochmal sagen? Hey, wieso ist das denn so? Und durch diese ganzen klugen Fragen von Weiterbildungsteilnehmenden habe ich so das Gefühl, bleibe ich ja auch wach und habe nicht diese Idee von, ja, ich kann alles, ich erkläre es dir jetzt mal, weil systemische Lehre natürlich auch bedeutet, dass wir den Menschen nichts erklären, weil.
Und dennoch glaube ich, ich weiß nicht, Jessica, wie weit das bei dir ist, weil wir kennen uns ja jetzt gar nicht, außer dass wir vorher schon gewusst haben, wir haben ein ähnliches Flow-Prinzip. Aber was bei mir spannend ist, ich werde nächstes Jahr jetzt 50 und ich merke, fuck, ich werde langsam zur alten weißen Frau. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannender, also da muss man, also das ist so meine Gefahrensituation. Ich habe jetzt immer nicht immer schon gesagt, solltet ihr irgendwann mal merken, ich werde zu einer alten weißen Frau, sag mir bitte sofort Bescheid, weil die Welt ändert sich ja auch immer. Also es ist ja auch gerade spannend, immer zu gucken, welche Themen kommen gerade. Also es ist auch gerade bei Paartherapie, bei Sexualtherapie, viele Dinge, die bei Social Media da draußen sind, werden bei uns reingespült, wo wir überhaupt keine Ausbildung für hatten. Also meine paartherapeutische Ausbildung war sehr binär, cis-heteronormativ. Da war überhaupt nicht irgendwie drin, irgendwie alternativ. Also da habe ich gemerkt, mein erstes queeres Paar konnte super miteinander reden, wo ich dachte, was wollt ihr denn hier? Also ich kann euch ja gar nicht weiterhelfen. So. Und das ist eben auch etwas, man lernt einfach wirklich eben nie aus. Das ist, ich finde, einen ganz wesentlichen Part.
Dazu möchte ich unbedingt, bevor Anja spricht, noch sagen, dass ich dazu ein tolles Podcast-Interview geführt habe mit Celiana und Clara, die sich für queere systemische Beratung einsetzen und die sagen, es wird Zeit, dass wir das thematisieren, auch noch mehr und dass Menschen, die irgendwie so eine Idee haben von, ich könnte mich vielleicht queer fühlen oder meine Kinder oder was auch immer, auch Menschen in der Beratung finden, die da nicht so zurückschrecken und so eine Idee haben von, oh Gott, oh Gott, genau, also so ein bisschen wie du sagst, war auch deren Idee so, wir kriegen immer so ganz viele Komplimente dafür, dass wir so cool miteinander sprechen können, aber das ist auch nicht unser Thema. So, ich mag nur sagen, dass das kommt. Das ist eine der nächsten Folgen, auf die ihr euch freuen könnt. Ja, Anja, dann mach du doch noch mal.
Ich wollte bloß kurz dazu sagen, ich fand das gerade so spannend, die Diskussion, dass, was Nele gesagt hat, wenn wir denken so, oh, jetzt, ich weiß genau, was los ist. Also nach 3 Worten, ich weiß schon, was das Thema ist und wo ihr hin wollt und wie der Weg ist und so weiter. Das Problem ist ja, dass das unser Zuhören so maßgeblich verändert, dass wir ja gar nicht mehr so zuhören, wie wir sonst zuhören würden und in unserem eigenen Film, in unserer eigenen Geschichte sind. Und das wurde uns, also ich und Anne, wir sind bei der GST ausgebildet worden in Berlin und die haben uns immer gesagt, also wenn ihr wisst, ich weiß ganz genau, was los ist, dann seid ihr auf dem Holzweg. Also so immer so, Achtung, dann seid ihr wahrscheinlich nicht auf dem richtigen Weg. Und das ist so, das hat uns, glaube ich, sehr geprägt. Und ja, das habe ich immer im Hinterkopf. Bloß nicht zu schnell wissen, was los ist. Und gleichzeitig beruhigt mich das unheimlich, weil wenn ich mal wirklich keine Peilung habe, dann denke ich, okay, das ist ja in Ordnung so. Weil das ist die systemische Haltung des Nichtwissens und das ist doch in Ordnung, ja. Und das entlastet mich dann wieder. Ja, genau.
Ja,
also
ich glaube,
das ist schon ein wichtiges Thema.
Gleichzeitig, wenn wir so beim Thema Psychoedukation sind oder auch gerade bei Sexualtherapie, es gibt einfach bestimmte Sachen, das ist einfach wichtig, da auch aufklärend zu sein oder einfach Dinge zu wissen. Also ich erwarte ja auch, wenn ich irgendwo hingehe, dass es auf der einen Seite ich meinen Weg finden möchte, aber ich suche mir eben auch aus, was ich brauche. Das entscheide, ne, das möchte im Ideal ich machen, weil so, ne, die Grundthema oder Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, aber nichtsdestotrotz macht es eben auch Sinn zu sagen, hey, also mache ich bei Sexualtherapie beispielsweise auch sehr gerne, zu sagen, hey, ich könnte mal, ich sag's jetzt mal ein paar Sachen und gehe mal einen Flipchart und nehme euch einfach mit. Ich weiß nicht, wann die letzte Aufklärung gewesen ist und ihr sagt sofort, stopp, langweilig, wenn es euch nicht interessiert. Also unterbrecht mich bitte sofort. Weil es eben auch darum geht, so ein bisschen was auch vom Fach zu wissen. Ne? Da, weil also nur jemand als systemische Beraterin oder als Therapeutin vor ja, jemand zu sitzen und zu sagen, ich weiß es eben auch nicht, aber ich gehe irgendwie mit. Also ich habe schon die Erwartung, wenn ich irgendwo hingehe, dass man eben auch, ne, so, das könnte sein, Vor- und Nachteile, das könnte sein, Auswirkungen und Absicht und so. Und oder sie, wir suchen was ganz Neues. Ne? Aber so eine gewisse Grundorientierung, glaube ich, ist schon wesentlich. Ja.
Und ich glaube, dass sehr viele Menschen viel mehr Grundorientierung haben, als sie denken. Deswegen danke auch an alle, die sich gerade so beschreiben, wie ich bin am Anfang. Ich mag ja gar nicht diese Redewendung, ich bin erst am Anfang, weil ich so denke, ich fühle mich auch am Anfang. Für bestimmte Dinge und bestimmte Strömungen und so fühle ich mich auch sehr am Anfang. Corinna schreibt, dass das sehr hilfreich ist, dass wir das nicht alles vorab vor uns liegen haben müssen. Vielen Dank dafür.
Und das, glaube ich, ist aber auch nochmal, gerade wenn man sowas denkt, man muss immer sofort eine Antwort haben. Ich muss, glaube ich, bereit sein, in die Welt der Person gegenüber einzutreten. Also, ne, und meine eigenen Vorurteile möglicherweise auch zu überdenken. Also es geht ja nicht darum, dass ich in einer Stunde mal alles weiß. Aber gerade wenn ich merke, ah, okay, da ist irgendwie ein Thema, das ist ja genauso, ich bin persönlich angefasst, Anja, was du auch gesagt hast, ne? Also wenn man merkt, so, okay, das betrifft mich gerade, ich bin verantwortlich für die Struktur und für die Steuerung. Und wenn ich merke, für mich ist irgendein Thema gerade schwierig, dann kann ich sagen, wir kommen super gerne gleich nochmal drauf zurück. Was mich nochmal interessiert, Sie haben vorhin gesagt, das. Und dann kann ich irgendwie da nochmal irgendwo anders hin oder kann sagen, boah, ich merke gerade, ich habe das Gefühl, das wird gerade zu groß, ich notiere mir das, wollen wir das bei der nächsten Stunde machen, ist das in Ordnung? Also ich hole immer Konsens ein im Gegenüber. Ich hole sogar Konsens auch ein, wenn ich störe. Darf ich heute ein bisschen pieken? Ich habe so ein bisschen meinen provokanten Tag, ist das okay? Also ich finde Konsens sehr wesentlich, dass man eben auch gucken kann. Da sind wir ja auch wieder dabei. Ich brauche eine gewisse grundsätzliche Bindung, um auch wieder das System stören zu können. Weil wenn ich nur das System störe, bin ich wieder sehr überheblich und von oben herab. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil, dass ich bereit bin, etwas zu lernen. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann kann es nicht sein, sind wir auch gerade bei queeren Welten oder was auch immer oder bei Fetischen oder Co., dass mir mein Gegenüber, während er mir oder sie mir Geld zahlt, mir erklärt und mich aufklärt, damit ich wieder arbeiten kann. Sondern ich darf ja auch Sachen verschieben und kann mir in der Zeit wieder was durchlesen oder kann weiterleiten, weil ich eine Weiterleitungskompetenz habe, weil wir einfach fucking nicht immer jedes Thema selber machen müssen. Also so ein Netzwerk zu haben an Menschen, wo ich sage, Mensch, mir ist es wichtig, dass Ihnen da geholfen wird und das kostet Geld und das ist irgendwie, sie sind gerade an einem Punkt, wo auch ihnen wichtig ist, dann eine Orientierung zu haben und ich habe da eine ganz tolle Kollegin oder einen ganz tollen Kollegen, das ist, glaube ich, vielleicht eine Idee. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht diese Last irgendwie, das nicht auflasten und dass wir nicht immer alles sofort machen müssen und sagen, ach ja, super Punkt, schaue ich mir an, sprechen wir gerne nächstes Mal drüber. Ja, warum nicht?
Also mit Netzwerk sprichst du mir ja auch aus der Seele, weil ich so denke, das ist natürlich das, was wofür ich gerne auch mal eine Stunde länger wach bleibe. Hier sind einige Menschen aus der Community dabei, weil wir uns jeden Dienstag im systemischen Wohnzimmer treffen. Genau mit dieser Idee von jemand anderes hat da an der Stelle eine andere Kompetenz als ich und wir können so. Ja, Nele, ich würde ja sagen, wir haben gesagt, wir dürfen heute nicht so viel reden. Ich würde ja gerne noch ein Stündchen weiterreden. Ich denke, wir sollten einfach den Flow nutzen und wollen wir beide hier kurz eine Paarberatung machen?
Wir beide mit uns und ich bin, also ich mache zwei Rollen dann, oder wie hast du es gedacht?
Nee, ich
Oder?
dachte, wir fragen jemanden hier aus dem Kreis, weil ich auch bei dir gehört habe in einem anderen Podcast, dass du sagst, Paartherapie heißt nicht, dass man da zu zweit hingehen muss,
Das
sondern
stimmt.
man kann auch alleine kommen. Und hier sind ja so ein paar Menschen, die gerade alleine da sind. Also vielleicht machen wir einfach eine Live-Paartherapie, oder?
Und die Frage ist ja sozusagen, also erstmal, was ist der Auftrag, wo ist die Schwierigkeit und nehme ich das überhaupt an?
Ja,
Das sind die vier Punkte. Aber ich würde sonst gerne noch mal kurz, bevor, also ne, kann man schon mal überlegen, wenn wir um Wechselwirkungszusammenhänge gehen, ne, wir haben ja häufig, um so verhaltenstherapeutisch zu sagen, Denken, Fühlen, Handeln, dieses Dreieck. Und wenn wir gerade bei Sexualtherapie beispielsweise sind und sagen, hey, irgendwie der Körper hat ja auch einen wichtigen Punkt dabei oder Emotionen haben einen wichtigen Punkt oder mein Wertesystem oder ne, sozusagen Scham beispielsweise, dann sind es ja auch Wechselwirkungszusammenhänge. Also sozusagen, ich finde den Satz so schön, wie geht es mir mit mir, wenn ich so mit mir umgehe? Ich habe keinen blassen Schimmer, wer den gesagt hat, aber den habe ich seit Jahren in meinem Kopf. Also, ne, so wie geht es eigentlich mit mir? Also Beziehung ich mit mir. Dann gibt es ja noch bei der anderen Beziehungsperson, wenn wir jetzt von der Dyade ausgehen, die Beziehung wieder auch mit sich selbst. Und dann geht es aber auch, wie geht es mir mit dir? Und wie geht es dir eigentlich mit mir? Dass wir da schon einen Unterschied machen. Und wenn wir jetzt noch das Genital mit reinnehmen und die Emotionen und die Kognition, dann haben wir so ein ganz wunderbares Bild der Wechselwirkungszusammenhänge. Oder eben auch den Körper, ne? Also wo man da eben wirklich immer gucken kann, sozusagen, mit was bin ich eigentlich in Beziehung? Das ist eben, sind nicht nur zwei Personen, sondern ich habe ja allein schon irgendwie sechs, sieben, acht verschiedene Beziehungen. Allein schon ich mit mir. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie gehe ich mit meinem Genital um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mit meinen Bedürfnissen um? Ist ja auch schon wieder eine Beziehungsform. Also das ist auch im Einzel, ist es eigentlich eine Beziehungstherapie, finde ich.
ich habe keine Wortmeldung gesehen. War vielleicht auch ein bisschen ein Spaß. Ich habe ja insgesamt so die Haltung und einige schätzen mich auch für meine kontroversen Haltungen, dass ich finde, systemische Beziehungsberatung darf gerne auch zu zweit passieren. Deswegen habe ich dir gerade das Angebot gemacht, weil ich glaube, wenn Menschen zu zweit kommen oder auch zu dritt oder zu viert, dann ist es auch cool, wenn wir zwei sind, die sich diese Muster, was Anja auch gesagt hat, mit dem Fahrrad am Abgrund langfahren, sich das auch immer wieder zu spiegeln. Und ich persönlich komme ja noch so aus der ganz alten Schule, wo die SystemikerInnen das tatsächlich auch immer zu zweit gemacht haben. Und ich so denke, ich finde das wirklich schade, dass das abgeschafft wurde. Und ich verstehe auch wieso und organisatorisch und das kostet doppelt so viel Geld für die Menschen und es ist und so weiter. Und gleichzeitig habe ich gerade so gedacht, ne? Also kleiner Fun Fact, Nele und ich, wir haben uns noch nie gesehen, wir haben noch nie miteinander gesprochen, weil so geht ja Podcast, ne? Es kommt jemand und ich habe noch nie mit diesen Menschen gesprochen. Und ich merke aber daran auch, wie wertvoll das ist, es nicht alleine zu rocken. Nele, wenn du sowas wie einen Abschlusssatz hättest für uns oder irgendwas, wo du so denkst, na, das möchte ich aber auch unbedingt noch da lassen. Was
Wenn wir
wäre
sexualtherapeutisch gucken, würde ich meinen Standardsatz bringen, Fürsorge ist keine Erektionshilfe.
Okay.
Recht wesentlich. Aber das, was ich so ein bisschen, ich kann so ein bisschen mitgeben, womit ich mich gerade beschäftige. Ich versuche gerade eine Haltung zu entwickeln, nicht wirksam sein zu wollen. Also es ist ja häufig, ne, dass wir so wirksam sein wollen oder hilfreich sein wollen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen was ganz Faules vergraben, weil wir das, dadurch haben wir, glaube ich, ganz, ganz, also ganz viele Auswirkungen, die es schwierig machen. Und ich versuche gerade, dass es mir egal ist, ob ich hilfreich bin oder nicht, weil ich ja dann wirklich diesem Grundsatz auch folge, dass so eine Bedeutungsgebung von jedem selber kommt. Also jede Person zieht sich das raus, was ist. Und ich brauche nicht, ich möchte mich nicht abhängig machen von meinem Gefühl, hilfreich sein zu wollen. Und da stehe ich gerade dran. Also wir können uns in ein, zwei Jahren mal widersprechen und gucken, ob ich es geschafft habe. Genau. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja.
Cool, schön. Ich frage noch ein letztes Mal in die Runde, ist da gerade noch was außer Herzen? Ein übliches Podcast-Interview dauert ja sowas wie 45 Minuten oder 60. ja. Anja sagt, sie möchte gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich da auf jeden Fall auch Lust zu hätte. Vielleicht können wir dich noch mal einladen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, in deinen Räumen mal dazu zu kommen. Du bietest ja auch immer wieder total coole Weiterbildungen an. Ich danke dir sehr für dieses Live-Podcast-Gespräch, ganz, ganz roh, so wie es geht, nämlich ohne, dass wir vorher wussten, worüber wir sprechen und was hier heute passiert. Danke, dass das mit dir möglich war.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Schön. Wenn du das jetzt so hörst und wenn du bei so einer Entstehung einer Podcast-Folge gerade so live dabei bist und dir jetzt vorstellst, das ganze aufgenommene Interview geht jetzt zu Theresa. Theresa schnippelt die Pausen raus und vielleicht auch das Ähm oder so. Dann gibt es so ein Intro von heute spricht Jessica mit Nele. Und dann gibt es noch so ein Outro von hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung, schreibt uns auf Instagram. Es könnte sein, dass ihr bis dahin eigentlich nie mehr hört, weil ihr dann schon abgeschaltet habt. Abonniert unseren Podcast, empfehlt anderen Menschen Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Wenn du jetzt gerade live dabei warst, wie so eine Podcast-Episode entsteht, was geht bei dir ab? Was würdest du jetzt gerne teilen? Was ist, nimm mal wahr, was ist so da?
Ich finde das ja irgendwie immer total aufregend, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt, also im Grunde ist es ja wie so ein Zoom-Raum, ne? Wir sprechen irgendwie miteinander, aber mit diesem Hintergedanken, dass es aufgenommen wird. Also ich merke, dass ich so eine Hemmschwelle habe, einfach drauf loszureden. Also jetzt gerade finde ich die Frage relativ einfach, da kann ich etwas sagen, was ich denke. Aber eben, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, okay, was könnte die Nele denn jetzt noch fragen und oh mein Gott und so. Aber das war, ja, also irgendwie, es hat immer so ein bisschen, ich finde, es ist viel aufregender, wenn man, also wir haben das ja auch schon mal gehabt, Jessica, das im Podcast, und ich weiß auch noch, da war ich halt auch ein bisschen aufgeregt. Es ist spannend. Es ist einfach was anderes als jetzt so ein abendlicher Flow-Space-Zoom-Call.
Das heißt ja auch, dass ein Flow-Space-Zoom-Call total chillig ist und total entspannend. Wenn ihr Bock habt, dann bucht euch super gerne ein Gespräch mit mir und wir sehen uns in der Community. Ich sage das heute Abend noch so 17 bis 150 Mal, weil ich glaube, es gibt zwei Dinge im Leben, die mir extrem wichtig sind. Eine Sache, wisst ihr schon, nämlich systemisches Denken und Handeln in die Gespräche dieser Welt zu bringen. Und das andere ist Community. Mit Menschen sein. Für mich ist dieser Abend schon wieder einfach so cool. Ich so denke, danke, dass ihr mal Zeuginnen und Zeugen wart dessen, was permanent hinter den Kulissen passiert. Und ich so denke, könnte ich euch nicht einfach die nächsten Podcast-Interview-Termine irgendwo reinschreiben? Und dann kommt ihr einfach direkt dazu? Also, weil muss das denn immer so im Separé passieren? Könnte man nicht diese Idee von Reflecting Team direkt auch auf Podcast-Interviews übersetzen? Könnt ihr mal so irgendwie, ja, auf jeden Fall, Live-Publikum, weil dann schreibe ich euch, wann diese Gespräche stattfinden. Oh mein Gott, ist das aufregend. Leute, stellt euch mal vor, wir erfinden hier heute Abend was Neues. Und dann machen wir das auch. Nicht nur, ich meine, Ideen habe ich ja sowieso den ganzen Tag lang, aber wir machen das auch. Wäre das nicht cool? Wäre es nicht cool, ihr kommt in meinen Flowpunkt Telegram-Kanal und ich sag euch, wann die Termine sind und dann machen wir so ein Community-Podcast-Ding draus. Theresa, entspricht das unserem Konzept? Oder das könnt ihr jetzt auch mal live miterleben, weil ich habe dann so richtig crazy Ideen, sowas wie, wir könnten doch jetzt echte Beratungsgespräche machen. Ah, wir könnten doch jetzt Methoden zum Mitmachen machen. Letztens hatte ich die Idee, Theresa, wie wäre das, wenn jede sechste Folge auf Englisch wäre? Und dann muss ich immer erstmal fragen, Theresa, was sagst du eigentlich dazu?
Ich würde sagen, wir kriegen auch das umgesetzt. Neues Format, oder?
Was?
Neues Format.
Neues Format. Ja, wie nennen wir das? Der Podcast hat sich so ein bisschen entwickelt. Am Anfang ging es nur um graue Theorie bunt machen. Da war das sozusagen sehr erklärlastig, was ist eigentlich systemische Beratung. Eine der Top-Folgen, Leute, Konstruktivismus. Also was ist eigentlich dieser radikale Konstruktivismus und so? Da haben wir am Anfang ganz viel erklärt. Und dann hatte ich irgendwann so einen Moment, wo ich so dachte, vielleicht habe ich einfach auch schon alles erklärt. Vielleicht habe ich auch schon über alles gesprochen. Spreche ich doch mal ein bisschen über mich und habe dann angefangen, Folgen zu machen, zum Beispiel Folge 100, oder auch die Folge über lebende Systeme, wo ich gesagt habe, so viele Jahre habe ich mit einer nahen Person zusammengelebt, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss mich immer so ein bisschen runterdimmen. Ich darf mein Licht gar nicht so sehr hochdrehen, weil jemand anderes gar nicht so leuchten kann oder mag wie ich. Also darf ich da in Loyalität und für die Bindung und Beziehung möglicherweise in eine Anpassungsleistung gehen. Habt ihr ja wahrscheinlich schon längst gehört. Deswegen nur zur Illustration, dass der Podcast mehr und mehr auch Fragmente enthält, wo ich das Gefühl habe, da übersetze ich Systemtheorie auf mein eigenes Leben. Und ich habe vor einiger Zeit meine alte Professorin getroffen von der Hochschule, von der ich sehr, 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 sehr viel gelernt habe. Aber wir waren zusammen auf einer Gründungsfeier von einer anderen Kollegin, die auch schon mal im Podcast war. Und dann sagte meine alte Professorin zu mir: Jessica, wann machst du eigentlich ein Institut? Und ich war so: Hä? Ich habe doch schon längst ein Institut. Also Flowpunkt ist doch mein Institut. Und sie so, ja, nee, das zählt nicht. Und ich so, okay, ich bleibe in meiner systemischen Haltung. Ich bleibe in meiner systemischen Haltung. Ich schluck alles runter, was gerade geaktiviert wird aus meiner Herkunftsfamilie, wo jemand und habe das sehr, sehr lange nachschwingen lassen, wieso sie das sagt, obwohl ich finde, Flowpunkt gibt es seit 2018 und 2018 bin ich damit rausgegangen, habe gesagt, Flowpunkt ist mein Institut für systemische Weiterbildung. Und da habe ich so gedacht, aber vielleicht ist da ja was dran, weil das checkt ja vielleicht gar keiner. Vielleicht, wenn das nicht so heißt, dann weiß ja niemand, dass das ein Institut ist. Wenn ich mir selber zuhöre, dann denke ich mir so, was rede ich da eigentlich? Jemand ist aggressiv, jemand ist gelangweilt, so was ist das überhaupt, ein Institut ist. Aber ich habe jetzt, keine Ahnung, wirklich viele, viele Monate darüber nachgedacht und dachte, es ist eigentlich total schön, wenn wir eh, und deswegen wollte ich gerne mein Glas befüllen, wenn wir jetzt hier eh so in Illustra-Runde zusammensitzen, euch mal zu teilen, dass Flowpunkt offiziell Institut wird. Institut für systemische Lösungen. Hooray! Marc hat noch ein bisschen Konfetti aufgehoben, das kann ich. Wuhu, digitales Konfetti gibt's auch. Ich möchte natürlich etwas Modernes, Innovatives, Systemisches machen. Und habe dafür ein wunderbares Team zusammengestellt, weil Die Regularien sehen vor, man braucht für ein Institut braucht man ein Team aus drei. Und diese beiden wunderbaren Menschen haben gesagt, Jessica, wir machen das mit dir. Charlene ist heute auch hier im Raum. Charlene, auf dich. Und die wunderbare Tilla, die auch einige von euch kennen, wird auch dabei sein. Und, Theresa, you joined the next level. Könntest du das kurz für mich sagen?
Aber gerne. You've joined the next level, liebe Jessica.
Wie oft habt ihr das schon von Theresa gehört? Join the next level. Das hört man übrigens nur, wenn man ganz bis zum Ende hört. Ich will dir sagen, was du davon hast, dass Flowpunkt Institut wird, weil du weiterhin hammergeile systemische Weiterbildungen bekommst und weil die Community einfach ein wichtiger Bestandteil sein wird und so weiter.
Ja, das war's mit der Folge zu unserem Podcast-Geburtstag. So schön, dass du wieder reingehört hast. Nutz unbedingt die Kommentarfunktion bei Spotify oder schreib uns deine Fragen und Anmerkungen bei Instagram. Da findest du zur Folge einen Post oder per E-Mail unter Erdbeerfrische und Teppichäpfel@web.de. Und wenn du Interesse an Jessicas Angeboten hast, sie mal live erleben möchtest oder online vor dem Bildschirm, dann check unbedingt die Shownotes zu dieser Podcast-Folge aus. Und in 2 Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.